Jedes Wort, das gelesen wird, geht uns allen zu Herzen. Es hat uns immer etwas zu sagen. Und wenn ich die Brüder Gottes Wort lesen höre und dem lausche, was sie sagen, dann habe ich nur einen Gedanken. Wenn allen das Wort so zu Herzen gehen würde wie mir, und jeder Satz und jeder Vers uns so tief berühren und bewegen würde, dann gäbe es bald eine Bewegung Gottes in unserem Herzen und in unserer Mitte. Und ob es heute war, als Bruder Russ sprach, für mich ist es jedes Mal ein Balsam. Die Worte Gottes mögen manchmal sehr streng sein, aber wenn man richtig zum Fundament gräbt, dann entdeckt man die ewige Liebe Gottes. Und wenn Gott das Gericht hart ankündigt, so entdeckt man, wenn man wirklich zu ihm kommt, seine Gnade und seine Liebe. Und es hat ja alles einen Sinn und einen Zweck, nämlich uns dahin zu bringen, wo er uns hinhaben möchte, damit wir das Ziel erreichen. Die List des Feindes besteht darin, alles, was von Gott kommt, zu untergraben, in Frage zu stellen, Zweifel zu säen, damit Unglaube geerntet werden kann. Und wenn ihm das gelingt, haben wir's mit einem Kampf zu tun, in den er uns verstrickt. Und wir merken, wie schnell das sein kann, dass Menschen in eine Sache verstrickt werden, ohne dass sie es eigentlich müssten, nur weil sie auf den Feind gehört haben. Dann mag jemand sagen, dem bin ich noch gar nicht begegnet. Vielleicht ist er dann den Leuten begegnet, ohne dass sie es merken. Es kommt darauf an, wer aus wem heraus spricht. Darauf kommt es an. Und ihr werdet sehen, dass es die List des Feindes ist, zunächst einmal zu untergraben und da zuzuschlagen, wo er die größte Gefahr für seine Sache sieht. Und das würde ja jeder tun, das ist nicht dem Teufel nicht mal übel anzurechnen, das ist ja seine Aufgabe. Aber Paulus schreibt an einer Stelle, dass wir sein Vorhaben durchschaut haben und wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dieser Gedankengang bewegt mich seit heute Morgen, als ein Bruder mir sagte, hör mal, es ist in Frage gestellt worden, ob Bruder Branham das so bestätigt hat, wie du es gesagt hast, oder so ungefähr. Und darüber denke ich dann nach, nicht um meinetwillen. Ich benötige an sich gar keine Bestätigung, denn die ist weltweit als lebendiges Zeugnis vorhanden. Aber wie schnell kann es passieren, dass der Feind einen Satz ausspricht und er könnte lauten, ja, warst du denn dabei? Ist das denn so gewesen? Und schon haben diese Menschen es mit einem inneren Kampf zu tun, sie werden verstrickt. Und es sei denn, dass sie die Machenschaften Satans durchschauen, sonst werden sie ganz große Mühe haben. Und eins dürfen wir nie vergessen. Keiner kennt die Bibel so gut wie der Widersacher Gottes. Und keiner ist von Anfang an so damit umgegangen wie er. Als er mit Eva sprach, kam er nicht mit eigenen Worten, sondern nahm das Wort Gottes und hat es ein wenig auf den Kopf gestellt und dann zurückgegeben. Ihr Lieben, ich bin nicht hier, um in eigener Sache zu reden. Wenn ich das müsste, bliebe ich zu Hause. Aber wenn es um die Sache Gottes geht, dann nehme ich mir jedes Recht heraus, sie zu verteidigen mit allem, was in mir ist. Und wir wissen, dass Gott eine letzte Botschaft gegeben hat. Und diese letzte Botschaft muss allen Völkern bekannt werden. Und wenn es darum geht, um die Bestätigung seiner Zeit, als ich zu Bruder Branham fuhr, ihr wisst ja, dass damals, ich habe es heute auch mitgebracht, der Mehrlicht Verlag in Hamburg hatte auf der ersten Seite im ersten Quartal 1963 mein Zeugnis wiedergegeben und genügend Leute hätten Zeit gehabt, Bruder Branham und die Zeugen zu befragen. Mehrlicht Verlag, ein außergewöhnliches Erlebnis, dort mein Foto und dann der Artikel auf der ganzen ersten Seite. Alle, die nur vom geringsten Zweifel geplagt waren, hätten die Möglichkeit gehabt, und zwar jahrelang zu fragen und sich selber davon zu überzeugen. Ich habe das nur mitgebracht, an sich habe ich es ja gar nicht nötig, weil ich, wie gesagt, nicht in eigener Sache rede. Aber wenn Menschen in einen Zwiespalt gebracht werden, dann meine ich, ist es angebracht, ein paar klärende Worte zu sagen. Ein anderer Punkt ist der, der dazu genutzt wird. Und man sagt, und biblisch ist das vollkommen richtig, erstmal muss das Haus in Ordnung sein. Und dazu sage ich hundertprozentig mit ganzem Herzen ja und Amen. Wenn wir dann in Betracht ziehen, dass wir im prophetischen Zeitalter leben und dass tatsächlich der Feind da ansetzt, wo es am schlimmsten wehtut, und ich sage jetzt mal zwei Dinge aus dem Bereich oder dem Familienbereich Bruder Branhams. Er als Prophet Gottes musste den Seelenschmerz miterleben, dass sein Sohn Billy ohne seine Einwilligung heiratete, dass er sich scheiden ließ und dass er zum zweiten Mal heiratete. Ich kenne seine erste Frau und kenne seine zweite Frau. Und der Sohn Josef, von dem er sagte, du, mein Sohn Josef, du wirst ein Prophet des Herrn sein. Gott sei Dank, dass Bruder Branham das nicht mehr miterlebte, als er sich scheiden ließ. Und als so vieles lief, wie es kein Mensch auf Erden geahnt hätte. Und mit Recht hätten da die Leute kommen können und an der Tür des Propheten klopfen und sagen, hör mal, wie steht's um deine Familie? Die Pharisäer sind ja noch nicht alle gestorben. Noch leben manche. Aber es sei zu bemerken, dass Josef sich mit seiner Frau versöhnt hat und dass sie, soweit ich weiß, wieder zusammen sind. Ich habe es nur erwähnt, um euch zu zeigen, dass der Feind keinen Halt macht. Er schlägt zu, wo er's nur kann. Wenn dann aber die Gläubigen auch noch zuschlagen, dann frage ich euch, auf wessen Seite sie stehen. Ja? Wenn dann die Gläubigen auch noch zuschlagen, dann frage ich zum zweiten Mal, auf wessen Seite sie dann stehen. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, der empfindet so tief mit seinen Brüdern und seinen Schwestern das Leid und die Not eines Bruders und einer Schwester ist dein und mein Leid, deine und meine Not. Und da haben wir das Wort, selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Als ich drüben noch für mich allein war, kamen mir so einige Gedanken und ich meinte, Herr, oh, dass es bald so wäre, wenn einer zum anderen sagt, ich liebe dich, dass das auch stimmt. Dass das auch stimmt. Dass es wahrhaftig so ist, wie wir's über unsere Lippen bringen. Und wenn einer zum anderen sagt, Bruder, ich stehe hinter dir, dass das dann auch so ist, dass sich Gott auf uns und wir aufeinander verlassen könnten, dass einer für alle und alle für einen, dass wirklich eine göttliche Einheit unter seinem Volke sein könnte, wie es hier im Buche steht. Ich meine, Gott wird das alles aus Gnade schenken. Verzeiht diese Bemerkungen. Welch ein herrliches Wort haben wir schon gehört. O gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wer hat seinen Ratschluss erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Ich musste natürlich, als 5. Mose 30 gelesen wurde, an die Weissagung, die schon im 5. Mose 4 steht, denken. Lass sie mich vorlesen. 5. Mose 4 von Vers 27. Der Herr wird euch dann unter die Völker zerstreuen und nur eine geringe Zahl von euch wieder wird übrig bleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der Herr euch führen wird. Dort werdet ihr dann Göttern dienen, die von Menschenhänden aus Holz und Stein gemacht sind, die weder sehen noch hören noch essen und nicht atmen können. Aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und ganzer Seele nach ihm verlangst. Wenn du in Bedrängnis bist und alle diese Leiden dich in zukünftigen Tagen treffen, so wirst du zum Herrn, deinem Gott, zurückkehren und seinen Befehlen gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen und dich nicht ins Verderben geraten lassen. Sie waren nicht imstande, den Weisungen des Herrn zu gehorchen und nach seinem Worte zu tun. Ein Gedanke, der mich hier prophetisch im Vergleich zur Gemeinde gehört oder ist folgender. ist nicht auch dieses der Weg der neutestamentlichen Gemeinde? Ist sie nicht zerstreut worden in alle Denominationen, in allen Völkern unter dem Himmel? Und dann, spricht Gott, kommt die Zeit der Umkehr. Und dann werdet ihr meinen Weisungen gehorchen. Wenn ihr euch von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu mir wendet. Ich meine, das ist auch deine und meine, das ist unsere Geschichte. So wie Gott mit dem Volke Israel als Nation Heilsgeschichte macht, so macht er Heilsgeschichte mit seinem Volke, das aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zusammengeführt ist oder aus allen gerettet wird. Vorher in 5. Mose 4 von Vers 10 stehen ja die herrlichen Worte: Gedenke insbesondere der Tag oder des Tages, als du am Horeb vor dem Herrn, deinem Gott, standest. Als der Herr mir gebot, versammle mir das Volk. Ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie mich fürchten lernen, solange sie auf dem Erdboden leben, und es auch ihre Kinder lehren. Da tratet ihr nahe heran und stelltet euch am Fuß des Berges auf, während der Berg bis in das Innerste des Himmels hinein in Feuerglut brannte, von Finsternis Gewölk und Wetterdunkel umgeben. Der Herr redete dann zu euch mitten aus dem Feuer heraus. Den Schall seiner Worte vernahmt ihr wohl, aber nur den Schall. Eine Gestalt dagegen nahmt ihr nicht wahr. Hier ging es mir darum, dass geschrieben steht: Versammle mir das Volk. Es ist ganz einfach wunderbar, dass Altes und Neues Testament übereinstimmen, dass Gott seinen Weg mit seinem Volke planmäßig geht und dass alle heilsgeschichtlichen Ereignisse sich hineinfügen in diesen göttlichen Heilsplan, und wir dürfen ein Teil dessen sein. Hier wird gesagt, wie wir es gehört haben in 5. Mose 30, und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und von ganzer Seele zum Herrn deinem Gott zurückkehrst und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist. So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus allen Völkern sammeln, und der Dieter Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wir könnten jetzt ja noch einmal lesen, wenn sie am Ende des Himmels wären, wird Gott sie wieder zurückholen. Und dann auch die Worte von Vers 11, dass sie nicht mehr im Himmel sind, sondern auf Erden, nicht über dem Meer, sondern hier in unserer Mitte. Und dann in Vers 19, ich rufe heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen dich auf. Lasst uns aus dem Römerbrief und noch schnell einige Verse aus verschiedenen Bibelstellen lesen. Römer 15, Vers 13. Hier steht: Der Gott aber, der unsere Hoffnung ist, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden auf dem Grunde des Glaubens, damit ihr immer reicher an Hoffnung werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann Vers 16. Ich soll ja ein Diener Christi Jesu für die Heiden sein und als solcher den Priesterdienst am Evangelium Gottes verrichten, damit die Heiden zu einer Gott wohlgefälligen, durch den Heiligen Geist geheiligten Opfergabe werden. Hier geht es mir hauptsächlich darum, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen etwas Wohlgefälliges vor Gott werden, eine durch den Heiligen Geist geheiligte Opfergabe. Jesus Christus hat sich als Sohn Gottes in Heiligkeit geopfert, damit seine herausgerufene und erlöste Gemeinde als eine reine und heilige Opfergabe da ist. Und da gilt nicht mehr das, was du und ich tun können, nur noch das, was Gott in dir und mir zu tun vermag. So wir ihm im Glauben vertrauen, eine Gott wohlgefällige, durch den Heiligen Geist geheiligte Opfergabe werden. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. Das sei das Endziel der Verkündigung der göttlichen Botschaft in der Gnadenzeit, dass eine würdige, eine Gott wohlgefällige, eine reine, eine heilige, eine treue Braut dem Bräutigam zugeführt werden könnte, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Wasserbad des Wortes, geheiligt in der Wahrheit und, wie es hier geschrieben steht, durch den Heiligen Geist gewirkten Opfergabe. Lasst mich weiterlesen aus dem gleichen Kapitel, Vers 30. Ich bitte euch aber dringend, liebe Brüder, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe, die der Heilige Geist wirkt, steht mir mit den Gebeten, die ihr für mich an Gott richtet, im Kampfe kräftig bei. Dieser große und mächtige Apostel, der das Vorrecht hatte, die Feuersäule zu sehen, das helle Licht und die Stimme des Herrn zu hören, trat nicht in Selbstsicherheit auf, sondern, wie er an die Korinther schreibt, mit Furcht und Zittern. Und hier bittet er die Gläubigen sogar dringend, nicht nur oberflächlich, sondern hier steht: Ich bitte euch aber dringend, liebe Brüder. Dasselbe möchte ich heute sagen. Aus dem tiefsten meiner Seele bitte ich euch alle, liebe Brüder, steht mir bei in diesem geistlichen Kampf, in der Liebe Gottes, die der Heilige Geist in uns allen wirkt, im Gebet und im Flehen, damit dieser göttliche Auftrag zu Ende geführt und die Gemeinde des lebendigen Gottes heimgesucht werden kann mit den letzten und größten Segnungen, die Gott je gegeben hat. Aber dazu ist dieser Beistand notwendig. Und ich weiß eins: Wenn die Brüder das Werk Gottes vielleicht nicht immer in der Verkündigung mittragen oder teilen können, aber es gibt keinen, der nicht beten kann. Jeder kann beten. Und wenn Paulus hier sagt: Ich bitte euch aber dringend, liebe Brüder, dann ist der geistliche Kampf schon ziemlich hart. Dann ist es nicht nur ein leichter geistlicher Schlagabtausch, sondern dann geht es zur Sache. Und dann müssen starke Gotteswaffen eingesetzt werden. Ich bitte euch aber dringend, liebe Brüder, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe, die der Heilige Geist wirkt, steht mir mit den Gebeten, die ihr für mich an Gott richtet, im Kampfe kräftig bei. Das ist vielleicht der Weg. Und man könnte sagen, Bruder Frank, nun redest du aber wirklich in eigener Sache. Dann hat Paulus es auch getan. Wir sind doch keine Narren. Wir haben doch erkannt, worum es geht. Entweder stehen wir alle oder wir fallen alle. Und wir müssen wie ein Mann zusammenstehen, aber nicht in einer gewollten oder gemachten Liebe, sondern in der göttlichen Liebe, die der Heilige Geist wirkt. Und das, was der Heilige Geist wirkt, ist gemäß dem Worte Gottes und göttlichen Ursprungs. Und das beginnt nicht heute und hört morgen auf. Das hat nie begonnen und wird nie aufhören. Und es steht ja geschrieben, Weissagung wird aufhören, Erkenntnis wird aufhören, alles wird aufhören. Aber die Liebe höret nimmer auf. Also wollen wir auch dieses Wort zu Herzen nehmen. Dann ist ein weiteres Wort in 1. Korinther im 2. Kapitel, Vers 7. Hier steht, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Ich hatte gestern Abend darauf hingewiesen, dass wir nicht Vorträge halten über Gott, sondern dass wir die Sache Gottes vortragen. Und diese Redewendung steht nun hier geschrieben. Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Was verborgen war, hat Gott ja geoffenbart. Und Paulus schreibt, wenn das Evangelium verborgen bleibt, das wir verkündigen, dann bleibt es denen verborgen, die verloren gehen. Und so ist es. Wenn die Dinge, die in dieser Zeit durch prophetische Offenbarung verkündigt werden, verborgen bleiben, dann bleiben sie denen verborgen, die verloren gehen. Aber denen, die zur Rettung bestimmt sind, denen werden sie geoffenbart. Halleluja, Amen. So ist das, so war es damals, so ist das heute. Meint doch nicht, dass sich auch nur das Geringste geändert hat. Der Unglaube war damals so, wie er heute ist. Und der Glaube ist heute so, wie er damals war. Und bei Gott hat sich noch gar nichts geändert. Noch heute tragen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit vor, die zwar verborgen war, aber Paulus hat sie ja vorgetragen. Und Bruder Brenhem hat das Gleiche getan. Wir sprachen auch von dem Sämann und von dem Samen. Lasst mich aus 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 10 lesen. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, der wird auch euch die Mittel zur Aussaat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Halleluja. Gestern Abend lasen wir aus Jakobus 3, Vers 18, dass die Frucht der Gerechtigkeit im Frieden für die gesät wird, die Frieden stiften. Heute lesen wir hier, dass der Herr den Samen darreicht und Speise gibt und reiche Mittel zur Aussaat gibt und dass die Früchte der Gerechtigkeit hervorkommen werden. Wer sehnt sich danach? Wer ist angesprochen worde. Ihr Lieben, hat Gott dein und mein Herz erreicht? Haben wir seine Stimme gehört? Haben wir begriffen, was es bedeutet und welch ein Vorrecht es ist, dass Gott in diesen Tagen mit uns in einer deutlichen Sprache spricht, nicht in einer religiösen Fantasie, sondern wahrhaftige Worte Gottes sind dem Volke Gottes mitgeteilt worden in diesen Tagen. Und wir brauchen dem nichts mehr hinzuzufügen, wollen auch nichts hinwegtun. In 2. Korinther im 13. Kapitel Vers 11 steht: Im Übrigen, liebe Brüder, freuet euch, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnungen an, seid eines Sinnes und haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Auch das sind wahrhaftige Worte Gottes. Ein Bruder, der sich nicht zurechtbringen lässt, sondern nur damit beschäftigt ist, andere zurechtbringen zu wollen, hat noch nicht begriffen, dass geschrieben steht, nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und ich sage euch heute, wenn jeder Bruder nur das von Gott geoffenbarte Wort so weitergegeben hätte, ohne seine eigene Deutung hinzuzufügen, dann wäre heute schon eine wunderbare Gemeinde sichtbar, vereinigt unter einem Haupt. Aber die Gemeinde muss durch diese Stürme hindurchgehen. Als die Sänger das Lied sangen, musste ich an das denken, was unser Herr damals in dem Gleichnis sagte. Von dem einen, der sein Haus auf dem Felsen baute, und von dem anderen, der sein Haus auf Sand gebaut hatte. Die Stürme kamen, das Wasser strömte herunter und das eine Haus fiel ein und der Einsturz war gewaltig. Doch das andere blieb stehen. Nicht das Haus war da die Angriffsfläche, sondern der Felsen, auf dem es gebaut war. Und der Felsen ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn wir aus Gnaden unser geistliches Haus auf diesem geistlichen Felsen gebaut haben, dann soll sogar der Teufel als seine Heere aufbieten. Und unser Herr spricht, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Halleluja! Das glauben wir von ganzem Herzen. Durch die Gnade unseres Gottes wird das geschehen und wir werden vor unserem Gott bestehen bleiben. Es heißt dann in Philippa im 4. Kapitel von Vers 6. Philippa Kapitel 4 von Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Auch dieses Wort wollen wir zu Herzen nehmen, dass wir im Gebet und im Flehen verbunden mit der Danksagung all unsere Gebetsanliegen vor das Angesicht Gottes bringen. Jedes Mal, wenn davon die Rede ist, dass die Zeit zu Ende geht und auch davon, dass wir alle noch Angehörige haben und Menschen, die uns am Herzen liegen, dann bewegt sich unser gesamtes Innere. Hier wird uns der Weg gezeigt. Nicht durch Sorgen und gewiss nicht durch Argumente, sondern, wie hier geschrieben steht, lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Manchmal habe ich mich dabei schon ertappt, dass ich es vor Menschen kund werden lasse, was mir so gerade am Herzen liegt und was mich bewegt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Dinge, die nur Gott ändern kann, nur vor Gott gebracht werden sollen. Und als ein ganz lieber Bruder mir einen sehr liebevollen Brief in Anführungsstrichen, 6 DIN A4 Seiten eng geschrieben, zukommen ließ, und unten steht dann: Ich erwarte deine umgehende Antwort. Ihr wisst ja, was ich dann tat. Das war gerade der Moment, an dem mir klar wurde, du wirst mit keinem Menschen mehr über die Dinge sprechen, die Gott allein abzuändern vermag. Du wirst es deinem Gott sagen. Und, ja, Amen, danke. Und ich nahm das Telefon und rief diesen Bruder an und sagte: Hiermit möchte ich dir direkt meine Antwort geben, nämlich die, dass ich deinen Brief nicht beantworte. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das dann ist. Aber so soll das in Zukunft sein. Keinem Menschen wird geholfen, wenn er einem anderen die Dinge sagt, die er selber nicht ändern kann. Unsere Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir setzen unser Vertrauen ganz allein auf ihn. Aber wie Paulus hier sich an die Brüder wandte und sagte: Steht mir im Kampf für die Sache Gottes in euren Gebeten bei. Das Gleiche erbitte ich von euch allen. Nicht gute Ratschläge, nicht Diskussionen, nicht Gespräche, sondern das, was vor Gott zählt. Das, was seinen Thron erreicht, nämlich Gebete, die aus dem tiefsten Herzen kommen, wo es um die Sache und das Werk Gottes geht. Da wird er erhören, antworten und wird seinen Segen dazu schenken. Aus Kolosser Kapitel 1 lese ich Vers 11. Und uns auch von eurer durch den Geist gewirkten Liebe berichtet hat. Ich möchte nicht lange lesen. Hier schreibt Paulus, dass er Kunde erhalten hat von der geistgewirkten Liebe in den Herzen der Gläubigen. Was wollen wir heute mit diesem Thema erreichen? Wir müssen den Unterschied erkennen
zwischen dem, was Menschen als Liebe bezeichnen, was Menschen als Bekehrung bezeichnen, was Menschen als Wiedergeburt bezeichnen, was Menschen als Geistestaufe bezeichnen und was es sonst noch für Themen gibt, und zwischen dem, was Gott uns in seinem Worte wirklich sagt. Was nützt es mir, wenn ich von Liebe spreche und es ist eine Liebe, die ich in meiner Westentasche trage? Und wieso, je nach Gebrauch, wende ich sie an oder auch nicht? Göttliche Liebe ist ohne Ansehen der Person. Göttliche Liebe ist am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden in Vergebung, Versöhnung und Erlösung. Wer die göttliche Liebe hat, muss diese Eigenschaften offenbaren. Und wenn er sie nicht offenbart, dann weiß er von der geistgewirkten Liebe noch nichts, weil er sie nicht persönlich erlebt hat. Also nicht nur den Anspruch stellen, sondern das, was Gott in seinem Worte gesagt hat, muss ein fester Bestandteil unseres gläubigen Daseins werden. Ihr Lieben, wenn wir heute den Eindruck hätten, dass Gott andere meint, dann könnten wir das, was er uns hören ließ, an uns vorbeiziehen lassen. Wenn wir aber und sollten wir dessen inne werden und es uns bewusst sein, dass Gott in diesen Tagen zu uns, zu seinem Volke, ob sie anwesend sind oder anschließend hören werden, dass Gott zu uns in diesen Tagen redet, dann lasst uns zu Herzen nehmen, was er uns zu sagen hat. Und so, wie wir sind, wollen wir dann vor sein Angesicht kommen und sagen: Herr, ich bin noch nicht das, was ich sein sollte. Aber wie wir im Einleitungswort aus 5. Mose 30 gehört haben, zu der Zeit werde ich euch aus allen Völkern sammeln, werde euer Herz beschneiden und ihr werdet nach meinen Weisungen wandeln und darauf hören. Wenn dies die Zeit ist, in der Gott seine Brautgemeinde und die Brautgemeinde des Herrn aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausruft, möge es doch die Zeit sein der geistlichen Beschneidung. Und ich hoffe, dass es niemand missversteht, aber ihr wisst doch alle, dass unter Josua, ehe sie in das verheißene Land zogen, fand abermals eine Beschneidung statt, denn alle, die in der Zwischenzeit geboren waren, sind unbeschnitten geblieben. Was nützten ihnen die größten Verheißungen und das schönste Land Kanaan, wenn sie unbeschnitten geblieben sind und dann außer dem Bunde Gottes standen? Und dann fand die Beschneidung statt und schon vergaßen sie Gilgal und konnten vorwärts gehen im Glauben. Möge es dem Herrn gefallen, eine Beschneidung an unseren Herzen vorzunehmen durch das scharfe Schwert seines Wortes, dass alle Dinge abgeschnitten werden, die nicht hineingehören, und dass wir begreifen, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Wer das in früheren Jahren beobachtet hat, wie die Mütter gerade diesen Sauerteig noch so schön einmal abgeschnitten abgerundet und durchknetet haben, damit er ja auch schön nachher wächst und gedeiht. Wir mögen den Sauerteig noch so schön behandelt und abgerundet haben, schmeißt ihn hinaus. Es muss ein neuer Teig werden. Viele haben viele Dinge so schön mit ihren Händen behandelt, haben sie durchgeknetet, dann abgerundet und meinten, das ist die Sache. Hinaus mit allem alten Sauerteig und lasst uns ein neuer Teig werden durch die Gnade unseres Gottes, damit er mit uns vorwärts gehen kann und wir die letzten Dinge sehen können, auf die wir von ganzem Herzen warten und die wir aus Überzeugung berechtigt glauben. Dank sei unserem Gott für sein herrliches Wort, das wir auch an diesem Wochenende gehört haben. Mir hat es viel zu sagen gehabt und ich hoffe, dass es mit uns allen sein wird, wie es mit uns hier ist auf der Plattform, und dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Und das hat Gott verheißen. Darum brauchen wir fast gar nicht mehr zu bitten. Denn Gott, der Herr, spricht in seiner Majestät und Souveränität. Er sagt, das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkommen. Es habe denn ausgerichtet, wozu ich es gesandt habe. Halleluja! Gott steht hinter seinem Worte und sein Wort wird auch in diesen Tagen das ausrichten, wozu er es gesandt hat. Lassen wir uns als erstes zu und mit seinem Worte ausrichten, damit es dann auch durch uns und in uns ausrichten kann, wozu er es gesandt hat. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.